Willkommen zur 257. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren. Ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste, Professorin Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats für die Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder auch genannt die Wirtschaftsweisen, Professor Tommaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission, Professor Tristan Rohner, Wettbewerbsrechtler an der Bucerius Law School in Hamburg und Sven Giegold, den ihr alle kennt als Europe Calling Erfinder, Initiator und auch Co-Host des heutigen Webinars. Also Initiator auch des heutigen Webinars. Und unter Robert Habeck war Sven Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und hat in dieser Rolle ein neues Kartellrecht und die Reform des Kartellrechts auf den Weg gebracht. Ihr seht schon, vielleicht auch an den Doktor- und Professorentiteln hier, es wäre sehr schwierig, noch bessere Gesprächspartnerinnen für das heutige Thema zu bekommen. Denn das Thema hat es auch in sich. Angesichts der im europäischen Vergleich außergewöhnlichen Sprünge bei den Spritpreisen wollen wir heute fragen, wie kann wirtschaftliche Macht wirkungsvoll begrenzt werden? Und bevor es losgeht, noch ein paar kurze Hausmitteilungen. Wie immer, bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir Slido dazu. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat. Stellt dort gern eure Fragen und bewertet die der anderen. Nur so können wir bei fast 2000 Anmeldungen jetzt die Fragen stellen, die euch interessieren. Uns wichtig, schreibt ihr bitte auch euren Namen dazu oder einen Namen. Das ist einfach viel schöner. Wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. So, das war's schon mit den Hausmitteilungen und wir legen los. Ich übergebe an Sven Giegold. Sven wird dann auch den restlichen Abend moderieren, weil heute mal das hauptamtliche Team vom Europe Calling leider keine Zeit hat. Also seid nett zu ihm und ich drücke ihm die Daumen, dass die Technik hält, es wird alles gut gehen. Lieber Sven, das ist mal eine neue Kombination nach 3 Jahren, mal wieder in der gegenseitigen Rolle, in der umgekehrten Rolle. Wie auch immer, lieber Sven, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank. Ganz so unsicher ist es nicht. Ich habe eine Mobilnummer für Notfälle von Max, wenn alles zusammenbricht. Ja, vielen Dank. Wie verrückt ist das denn? Fast 2000 Leute wollen sich mit Wettbewerbs- und Kartellrecht und der Begrenzung wirtschaftlicher Macht mit demokratischen Mitteln beschäftigen. Großartig. Also natürlich der Blick auf die Tankstellenpreise zeigt, warum das viele Menschen umtreibt. Und ich will ganz kurz ins Thema einführen und gebe dazu kurz nochmal meinen Bildschirm frei. Moment bitte. Das ist der falsche Taste. So. Genau. Also, Max hatte das ja kurz schon gesagt, uns kommt das so ein bisschen so vor, als hätten wir das alles schon mal gesehen. Erstmal generell ist es so, dass die Kontrolle wirtschaftlicher Macht in Deutschland im Wesentlichen durch das GWB, also das Wettbewerbsgesetz vereinfacht, gesetzt wird. Und dieses Recht schränkt ein, was Unternehmen an sich in einem freien Markt und auf der Basis freier Absprachen und offener Märkte tun können. Insbesondere sind natürlich Preisabsprachen verboten, Kartellbildung, aber auch der Missbrauch von dominanten Positionen. Dagegen war bisher und auch im Grunddesign dieses Rechts nicht an sich verboten, dass Märkte vermachtet sind. Also vermachtete Märkte, in denen eben einzelne Akteure über ein Übermaß an Einfluss auf die Preisbildung oder auf andere Aspekte des Wettbewerbs verfügen. 2022 haben wir dann zum wiederholten Mal gesehen, was passiert, wenn wir globale Knappheiten bekommen. Und in Deutschland im Zuge der Energiekrise sprangen die Preise rapide an. Und damals war Robert Habeck Minister für Wirtschaft und Klimaschutz und ich war sein Staatssekretär, zuständig für auch das Wettbewerbsrecht. Und wir haben damals Andreas Mundt als Chef des Kartellamts gebeten, eine Sektoruntersuchung zu machen. Das hat er auch zugesagt. Das Kartellamt ist ja unabhängig. Und das wurde dann auch auf den Weg gebracht und die Sektoruntersuchung auch abgeschlossen. Insofern hat mich zum Teil in den letzten Tagen amüsiert, dass das Anrufen des Kartellamts, um das mal genauer zu untersuchen, was da an den Kraftstoffmärkten los ist, als neue Maßnahme präsentiert wurde, weil das hatten wir schon auf den Weg gebracht. Parallel dazu haben wir angekündigt, dass wir das Wettbewerbsrecht in Deutschland schärfen wollen. Und zwar sollte nach britischem Vorbild dieses Bundeskartellamt die Möglichkeit bekommen, nach einer genauen Sektoruntersuchung auch in vermarktete Märkte einzugreifen. Und im September 2022 haben wir den Entwurf für das sogenannte Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz vorgelegt. Und es hat dann ein Jahr gedauert, bis diese Novelle beschlossen werden konnte. Man kann das auch alles online nachvollziehen. Es gab sehr viele Einreden. Klassisch die Einreden des Bundesverbands der deutschen Industrie. Das geht zurück schon auf die Gründerjahre in den 50er Jahren des Kartellrechts. Es war immer auch eine Auseinandersetzung mit dem BDI, aber es gab auch andere Wirtschaftsverbände und Kartellrechtler, die kritisch waren. Aber es gab auch solche Wirtschaftsverbände und Ökonomen und Kartellrechtler, die diese Novelle begrüßten. Das Ergebnis war dann, dass die FDP für ihre Zustimmung zu diesem verschärften Wettbewerbsrecht Bedingungen gestellt hat. Es gab lange, intensive und harte Verhandlungen und am Ende hat die Ampel mit ihrer Mehrheit das durch den Bundestag gebracht. Auch die Linkspartei hat damals zugestimmt, während die CDU/CSU diesen ganzen Ansatz ganz grundlegend abgelehnt hat. Parallel zu all dem gab es die europäischen Regeln für die Digitalmärkte im März 2022, die Einigung auf den Digital Markets Act und dann kurz danach der Digital Services Act, so eine Art europäisches Grundgesetz für die digitalen Märkte und der Wettbewerb. Im November 25, nach einer Bitte auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium von uns, ihr erinnert euch, die Bauernproteste, hat die Monopolkommission ein Sondergutachten zum Lebensmitteleinzelhandel und der Vermarktung in dem Bereich vorgelegt. Und das sind so ein paar der größten Meilensteine in den letzten Jahren. Jetzt, gerade heute, und insofern kommt das Webinar zur rechten Zeit, hat die Bundesregierung eine neue Reform des Wettbewerbsrechts in den Bundestag eingebracht. Und ich bin insofern ein glücklicher Mann, weil die Abschwächungen, die die FDP durchgesetzt hatte, jetzt von der neuen Bundesregierung wieder aufgehoben werden sollen und im Kern diese Vorschrift jetzt wieder mehr Zähne bekommen soll. Gleichzeitig ist es so, die Beweisführung und die Verfahrensdauern im Bereich des Wettbewerbs- und Kartellrechts sind zum Teil wirklich nicht leicht zu erklären. Nach der Sektoruntersuchung für die Kraftstoffmärkte hat das Kartellamt auch erstmalig ein Verfahren eingeleitet. Sofort wurde die Informationsbeschaffung für dieses Verfahren beklagt vor dem OLG Düsseldorf. Und dort liegt dieses Verfahren seit jetzt vielen Monaten, sodass keine Entscheidung bisher getroffen werden konnte. Auch im Rahmen dieser Brüsseler Wettbewerbspolitik sind die Verfahrensdauern zum Teil absurd lange. Zum Beispiel das Verfahren der EU-Kommission gegen Intel dauerte damals 15 Jahre. Und es gibt weitere Verfahren, die Jahre und Jahre dauern. Was mich sehr ärgert, zum Beispiel liegt der EU-Kommission im Rahmen des Digital Services Acts fertige Untersuchungen vor im Bereich des Online-Händlers Temu, der mit unfairem Wettbewerb dem normalen Einzelhandel und der normalen Industrie das Leben schwer macht. Gleichzeitig werden die Verfahren aus politischen Gründen in Brüssel nicht betrieben. Es gibt auch viele andere Fragen an die Effizienz der Verfahren, zum Beispiel auch die Frage, ob Fachbeamte, die in der Regel für viel weniger Geld sehr gute Arbeit machen in Brüssel wie in Bonn, als sie das in der Industrie verdienen könnten, was passiert, wenn etwa in Brüssel Seitenwechsel genau zu den Beratungsunternehmen geschehen, die dann wieder Einwirkungen haben auf die Entscheider, in der EU-Kommission. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es oft mit sehr langen Verfahren, komplizierter Beweisführung, langen Verfahrensdauern und ungleichen Ressourcen zu tun. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt wieder an einem ähnlichen Punkt stehen wie vor 4 Jahren. Obwohl das Kartellamt untersucht hat, im Bereich der Kraftstoffpreise haben wir trotzdem noch keine Entscheidung. Daher folgen für diese Veranstaltung mehrere Fragen. Haben Wettbewerbsbehörden und Gerichte eigentlich genügend Ressourcen? Brauchen wir eine Art Bürokratieabbau und Verfahrensbeschleunigung für die Wettbewerbspolitik? Und wie können öffentliche Institutionen gegenüber ressourcenstarken Partikularinteressen geschützt werden? Denn das Versprechen des fairen Wettbewerbs ist zentral für eine soziale Marktwirtschaft. Nur wenn Wettbewerb effizient ist, kann auch ein Ergebnis im Interesse aller und auch gerade weniger ressourcenstarker Wettbewerber, gelingen. Und das wird natürlich in Frage gestellt, wenn Entscheidungen in diesem Bereich durch die Wettbewerbsbehörden immer wieder verschleppt oder nie gefällt werden. Ja, um diese Fragen uns näher anzuschauen, haben wir jetzt da mehrere Gäste, die uns auch noch mal genauer erklären werden, wo eigentlich Probleme der Vermachtung in einzelnen Märkten vorliegen. Und wir haben auch juristische Kompetenz, um uns mit diesen ganzen Verfahrensfragen genauestens zu beschäftigen. Ich übergebe jetzt gern das Wort an Monika Schnitzer. Wir haben uns geeinigt, vor dem Webinar, dass wir hier das gemeinsame Du pflegen. Und insofern in diesem Sinne, Monika, du hast das Wort.
Wunderbar. Ich würde gerne meine Folien freigeben. Ah, ich glaube, jetzt funktioniert das. Aha, doch, jetzt gleich. Erlauben. Und jetzt noch Bild. So, okay. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Wunderbar. Sehr schön. Dann würde ich gerne anfangen, ich glaube, das erste können wir schon mal lassen, würde ich gerne damit anfangen, ein bisschen was zum Kraftstoffmarkt zu sagen. Also wir werden zu den Fragen, die Sven jetzt gerade gestellt hat, im Laufe des Webinars sehr ausführlich kommen und auch mehr über die juristischen Fragen dabei. Ich möchte damit anfangen, etwas zu den Besonderheiten des Wettbewerbs am Kraftstoffmarkt zu sagen, weil man den Markt schon gut verstehen muss, um sich dann auch zu fragen, wie gut wirken denn jetzt einzelne Instrumente und warum wirkt es besser oder eben nicht so gut und warum sind Instrumente, über die momentan so viel nachgedacht wird oder die jetzt gefordert und vorgeschlagen und eingeführt werden, nämlich zum Beispiel, dass man Preise nicht mehr ständig verändern darf, warum das eine gute oder keine so gute Idee sein könnte und warum man überhaupt über sowas nachdenkt. Mit dem Kraftstoffmarkt habe ich mich tatsächlich in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt und eben insbesondere mir angeschaut, was passiert ist, als verschiedene Änderungen, Steueränderungen stattgefunden haben. Und aus den Forschungsergebnissen will ich auch ein bisschen berichten. Man kann, glaube ich, daraus sehr viel lernen über diesen Markt. Das Erste, was ich an der Stelle sagen möchte, ist, wir haben einen Markt mit sehr hoher Preistransparenz im Sinne von, alle müssen ihre Preise melden und ich habe als Tankkunde die Chance, über eine App mir genau anzuschauen, wo ist denn gerade welcher Preis zu kriegen. Das ist aber nicht nur etwas, was ich machen kann als Kundin, das können eben auch die anderen Unternehmen machen. Das heißt, die Konkurrenz kann sich das genauer anschauen. Und was wir jetzt sehen in diesem Markt, ist, dass die das nutzen, um sich implizit zu koordinieren. Die müssen sich gar nicht wechselseitig anrufen und sagen, hör mal, ich mag jetzt mit dem Preis hochgehen, kommst du mit? Müssen die gar nicht. Die gucken sich einfach an, wenn jemand mit dem Preis hochgeht und können sich sofort anschließen. Und das tun sie auch, ohne da explizit was machen zu müssen. Die haben einfach Algorithmen installiert, mit denen sie dann ihre Preise direkt anpassen. Und das gilt letztlich für alle. Das gilt auch für die freien Tankstellen beispielsweise. Die schauen sich auch an, was passiert. Und dann haben sie einen Algorithmus, der sagt, naja, sei bitte immer genau so ein kleines bisschen unter dem Preis, den die großen Anbieter bieten, damit sie eine Chance haben, dann Kundschaft zu bekommen. Das heißt, die können ständig aufeinander reagieren. Das tun sie auch. Und auch wenn ganz oft die Preise geändert werden, da muss keiner mehr mit der Leiter zur Tankstelle laufen und dann hochsteigen und die Preise händisch austauschen. Jetzt ist das gleiche Thema, nämlich häufige Preisänderungen, aber ein Problem für die Kunden und Kundinnen, denn das erschwert denen den Preisvergleich. Ich habe zwar eben davon gesprochen, dass man eine App nutzen kann, aber man kann es also ohne App letztlich auch nicht leisten. Also man kann nicht sagen, ich fahre morgens zur Arbeit, da gucke ich, ah, da drüben ist es günstig, habe ich jetzt keine Zeit für, mache ich heute Abend auf dem Rückweg und dann weiß ich, dass ich da günstig tanken kann, weil sich im Laufe des Tages die Preise sehr oft ändern können und eben auch tatsächlich ändern. Das heißt, Gewohnheit oder die Erfahrung hilft an der Stelle überhaupt nichts. Es gibt nun die Leute, die die Zeit haben oder das Wissen, wie man es macht, eine Preis-App zu nutzen. Die sind dann gut informiert und dann gibt es andere, die haben keine Zeit dafür. Sie sind vielleicht auch egal, weil sie sich das leisten können, auch teuer zu tanken. Und die sind dann entsprechend schlecht informiert. Die werden dann eher abgezockt. Jetzt heißt das dann am Ende, dass wir auch unterschiedlichen Wettbewerbsdruck haben bei unterschiedlichen Kundengruppen. Bei den besser Informierten ist der Druck höher und bei den schlechter Informierten ist er eben nicht so hoch. Und genau das sehen wir jetzt in unseren Ergebnissen. Also drei Beobachtungen, die ich jetzt gleich vorstellen möchte anhand von Grafiken. Die erste Beobachtung, die Kraftstoffpreise schwanken wirklich ganz erheblich und zwar relativ synchron im Laufe des Tages. Ich zeige gleich die Grafik dazu. Wir sehen außerdem, dass die Kostensteigerungen und die Kostensenkungen umso stärker ausfallen, je preissensibler die Tankenden sind. Ich werde das gleich an drei Gruppen von Kunden erläutern und dann sehen wir auch, wie stark die Senkungen bzw. Steigerungen ausfallen, je nachdem, um welche Gruppe es geht. Und außerdem will ich zum Schluss noch ganz kurz zeigen, auch aus einem Beispiel eben der letzten Jahre, dass die Preisanpassungen international schon sehr unterschiedlich sind. Und das ist für mich ein gewisser Hinweis darauf, dass Deutschland vielleicht nicht ganz so starken Wettbewerb hat wie andere Länder. Also erstmal die Veranschaulichung, die Preise schwanken wirklich ganz erheblich im Tagesverlauf. Das ist jetzt aus dem Jahr 2019, das ist eher schlimmer geworden über die Zeit, schlimmer im Sinne von, die Preise sind morgens typischerweise hoch, da fahren die Leute zur Arbeit, da haben sie keine Zeit, lange rumzusuchen. Dann gehen sie mit der Zeit runter, dann gehen sie wieder hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch, dann wieder runter. Und das passiert relativ synchron. Meistens ist es ein großer Anbieter, der hochgeht mit dem Preis, die anderen folgen und dann geht es mit der Zeit wieder runter. Und das heißt aber, man hat wirklich keine Chance, günstig zu tanken, wenn man nicht auf eine App schaut und sich anschaut, wo ist es aktuell gerade am günstigsten. Jetzt haben wir uns die Preisanpassungen angeschaut, und zwar im Jahr 2020. Da ist ja in der Corona-Zeit die Mehrwertsteuer gesenkt worden. Wir haben uns angeschaut, wie viel von dieser Mehrwertsteuersenkung ist denn weitergegeben worden an die Kunden. Und dann ist es später wieder angehoben worden, Anfang 2021. Wie viel ist denn davon weitergegeben worden? Also erst die Senkung von 19 auf 16% und dann später wieder Anhebung auf 19%. Und da ist dann zeitgleich auch noch CO2-Preis eingeführt worden. Insofern also insgesamt natürlich eine höhere Kostenerhöhung. Aber wir schauen uns vor allem immer an, wie viel von den 100% quasi sind dann jeweils weitergegeben worden. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wer ist denn jetzt besonders preissensibel, weil er gut informiert ist? Wir können das sehr gut belegen. Das sind die Dieselfahrer. Also wir sehen einerseits, dass die wirklich häufiger Apps nutzen als andere Fahrer. Wir sehen oder wir wissen es auch deshalb, weil ja typischerweise Dieselautos immer teurer waren. Das hat sich dann gelohnt, weil man eben günstiger Diesel tanken konnte, weil da die steuerliche Belastung nicht so hoch ist. Also sprich, das sind Fahrer, die besonders viel fahren, besonders preissensibel dementsprechend auch reagieren. Und was wir jetzt gesehen haben, ist in der Situation, als die Mehrwertsteuer gesenkt worden ist, und das ist jetzt die grüne Kurve, ist die Preissenkung bei Diesel viel höher gewesen als bei den anderen beiden Gruppen. Also auch relativ preissensibel sind die E10-Fahrer. Das sind die, die verstanden haben, dass E10 genauso gut ist wie E5. Da wird also wird was beigemischt, was die ganz konservativen Fahrer oder Fahrerinnen eher verunsichert. Und da denken sie sich lieber das Original und dafür zahlen sie aber auch mehr. Also man kann diese drei Gruppen relativ klar voneinander unterscheiden. Und am stärksten wurde es weitergegeben für die, die besonders auf den Preis achten, das sind die Dieselfahrer. Wie sah es dann aus, als der Preis wieder angehoben, also Entschuldigung, als die Kosten wieder angestiegen sind, die Steuer wieder angestiegen wurde und dann der CO2-Preis angehoben wurde? Wieder war der Anstieg an der Stelle jetzt am stärksten beim Diesel. Jetzt denkt man sich vielleicht auch, das ist jetzt aber komisch. Nein, das ist letztlich nur Ausdruck dessen, dass man eben beim Diesel besonders eng an den Grenzkosten, also an den eigentlichen Kosten ist und dann nicht so viel noch obendrauf schlägt. Sprich, wenn man bisher nicht viel obendrauf geschlagen hat und dann jetzt wieder eine Kostensteigerung hat, dann muss man auch den Preis stärker anheben. Und das ist hier passiert. Was man aber auch sieht, ist, dass für die anderen beiden Gruppen der Preisanstieg viel höher war als vorher die Preissenkung, relativ gesehen. Das heißt, am Ende haben die mehr bezahlt, als sie vorher bezahlt haben. Das muss man einfach so festhalten. Und schließlich haben wir uns auch nochmal angeschaut, was ist denn passiert in der Energiekrise mit Beginn des Ukraine-Kriegs? Wie sind denn da die Preisanstiege gewesen? Wir konnten das damals leider nicht vergleichen im Sinne von, wie hat sich der Tankrabatt ausgewirkt, weil wir, um diese kausale Ermittlung zu ermöglichen, was passiert jetzt wirklich bei uns, es passiert ja immer ganz viel gleichzeitig, haben wir immer Frankreich als Vergleichsland herangezogen, weil die uns in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich waren. Und als wir die Mehrwertsteuer gesenkt haben, haben die das nicht getan. Also konnten wir gut deren Entwicklung jeweils für uns als Vergleich anschauen. Wir haben jetzt aber gesehen, als der Ukraine begann, waren die genauso betroffen wie wir auch. Die haben interessanterweise ihre Preise nicht so stark angehoben. Wir sehen also wieder Deutschland für Diesel besonders starker Preisanstieg, für Frankreich auch, aber insgesamt waren die Preisanstiege nicht ganz so hoch. Aber wie sich der Tankrabatt damals ausgewirkt hat, das können wir, wie gesagt, nicht gut mit dieser Methode analysieren, weil sich in Frankreich auch viel zu viel gleichzeitig verändert hat. Da war es kein guter Vergleich mehr. Was ich an der Stelle nur sagen will, ist, international scheint eben jetzt Deutschland auch damals das Land gewesen zu sein, wo es vergleichsweise höhere Preisanstiege gab. Und das ist ja genau die Situation, die wir gerade erleben, wo beispielsweise unser Preisanstieg höher ist als im Vergleich in Österreich. Damit würde ich gerne schließen und auf die Implikationen, da wir dann im Laufe der Diskussion nochmal zurückkommen.
Ach, vielen Dank, sehr klar. Was so nach schönen Kurven aussieht, sind ja am Ende enorme Zusatzgewinne, über die wir hier reden. Und für dieses Thema leistungslose Zusatzgewinne, dafür gibt es in Deutschland eine richtige Institution. Ich finde, Tommaso, du hast den schönsten Titel von allen, nämlich Vorsitzender der Monopolkommission. Bitte, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank, Sven. Ich habe die Folien schon geteilt. Jetzt versuche ich auch die Fullscreen zu machen. Genau, und auch vielen Dank an Monika, weil das ist der perfekte Übergang, was ich heute vorbereitet habe. Sind ein paar Folien über zwei Märkte, die für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland von sehr großen Bedeutung sind. Benzin, aber Lebensmittel vielleicht noch mehr, sind zwei Märkte, die wir uns als Monopolkommission uns angeschaut haben. Lebensmittel deutlich tiefer, über 2 Jahren, wie du Sven vorher gesagt hast. Benzin haben wir intensiv in den letzten paar Wochen gemacht. Und zwei Märkte, wo die Preise steigen, zwei Märkte, wo die Preise in Deutschland mehr als in andere europäische Länder steigen. Und zwei Märkte, wo wir denken, dass Wettbewerb mit dieser Preissteigerung was zu tun haben soll. So, fangen wir mit den Kraftstoffpreisen und dann wir gehen genau da los, wo Monika aufgehört haben. Also ein Vergleich, einen internationalen Vergleich. Monika, du hast erwähnt, die Preisanstiege in Deutschland sind viel höher als in alle anderen Länder. Das haben wir uns angeschaut vor 3 Wochen, vor 2 Wochen. Gestern wieder, also die Europäische Kommission veröffentlichen Durchschnittspreise für alle europäischen Länder und wir sehen, dass Deutschland Spitzenreiter ist. In Deutschland sind die Benzinpreise mehr als der europäische Durchschnitt. Auch in andere Länder sind gestiegen, aber in Deutschland am meisten. Bei Diesel noch mehr. Und interessanterweise, die Situation letzte Woche war noch extremer. In Deutschland waren die Preise doppelt so hoch gestiegen als in den anderen Ländern. Ja. Ja, natürlich fragt man sich, wieso ist so? Und das Erste, das man sagen soll, ist, wenn die Ölpreise steigen und die sind extrem gestiegen, dann steigen auch die Benzinpreise. Also das absolute Niveau ist natürlich sehr stark von Öl getrieben. Was aber das nicht erklärt wird von diesem Rohölpreisanstieg, ist, wieso in Deutschland die Preise mehr gestiegen sind. Das ist genau, was auch Monika vorher gesagt hat. Und da haben wir auch die Vermutung, hier haben wir keine tiefe Analysen, aber viele Anhaltspunkte, die Vermutung, dass fehlender Wettbewerb entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein wichtiger Grund für den Preisanstieg. Monika hat von Wettbewerb auf den Tankstellen geredet und wir wissen, dass da auch eventuell Probleme gibt. Wir wissen aber, auch weil das Bundeskartellamt eine Sektoruntersuchung letztes Jahr abgeschlossen hat, dass die echten Wettbewerbsprobleme eher upstream sind. Und ein Grund dafür ist, dass wir fünf teilweise vertikal integrierte Unternehmen haben, die den gehören die Raffinerien, sie sind aktiv im Großhandel als Angebot und Nachfrage, sie kontrollieren die Tankstelle. Im Großhandel herrscht auch eine sehr große Preistransparenz, was auch koordiniertes Verhalten erleichtert. Und das auch ohne, dass man notwendigerweise sich illegal absprechen soll. Das ist, was wir Ökonomen Tacit Collusion oder stillschweigende Absprachen nennen. Und das ist auch, also das ist die Möglichkeit von Unternehmen, sich zu koordinieren zu hohen Preisen, ohne was illegal zu machen. Und das ist auch der Grund, wieso das klassische Kartellrecht hier vielleicht zu kurz greift. Also ich gehe direkt zu den Maßnahmen, weil wir uns als Monopolkommission jetzt geäußert haben und auch in der parlamentarischen Diskussion aktiv waren. Die Bundesregierung hat jetzt ein Paket vorgeschlagen. Das finden wir im Großen und Ganzen gut. Es geht in die richtige Richtung. Es ist kurzfristig die Einführung dieses österreichischen Modells. Das heißt, die Preiserhöhungen können nur einmal am Tag um 12 Uhr stattfinden. Preissenkungen sind immer möglich. Könnte helfen, genau diese sehr häufige Sprung in den Preise zu reduzieren. Und das wird möglicherweise auch Verbraucherinnen und Verbraucher, die unserer Meinung nach jetzt ein bisschen verwirrt sind von diese ganz viele Preisänderungen, vielleicht dann genauer zu wissen, wann sie tanken sollen. Was wir sagen ist aber, das wird schon hoffentlich helfen. Was man auch braucht, ist ein anderes Element. Das ist, dass diese Preisvergleich-Apps sollten nur nicht alle Tankstellen zeigen, sondern nur die billigsten Tankstellen. Das ist etwas, das in den echten österreichischen Modell enthalten ist, in den vorgeschlagenen Gesetz noch nicht. Wir finden, das ist sehr wichtig. Es gibt empirische Evidenz, das zeigt, dass das wirklich eine Wirkung hat für den Wettbewerb. Mittelfristig ist, wo man am meisten tun kann. Also wie gesagt, ein Problem, vielleicht das Wettbewerbsproblem sind diese stillschweigenden Absprachen. Und da kann man nur entgegenwirken, indem man die Marktstruktur ändert, besonders im Großhandel und bei den Raffinerien. Und hier, richtigerweise, gibt es seit 2 Jahren diese 32 FGWB-Paragraph, was du, Sven, erwähnt hast. Ich war ein von den Ökonomen, der sehr dafür war und auch in den Prozess involviert war. Jetzt hat das Bundeskartellamt diesen Instrument. Das war ein bisschen zahnlos, weil es wurde ein bisschen schwieriger gemacht, das anzuwenden. Aber es kann angewandt werden, auch schon jetzt. Es wird jetzt auch besser gemacht in den vorgeschlagenen Reformen, aber schon jetzt kann man was machen. Und da eben kann man an der Transparenz der Preisnotierung arbeiten, an der Einschränkung der gegenseitigen Lieferverflechtung zwischen diese fünf integrierten Unternehmen und auch die vertikale Integration. Was wir auch sagen, und das ist vielleicht nicht immer beliebt, aber in einer Knappheitssituation, wie wir jetzt haben, man muss Preissignalen bewahren. Die sind sehr wichtig. Also deswegen, wir sprechen uns gegen einen Tankrabatt, gegen eine Preisbremse und gegen eine Steuersenkung als Monopolkommission als Lösung. So, jetzt Lebensmittelpreise. Hier haben wir 2,5 Jahren gearbeitet. Es gibt einen sehr langen Gutachten. Jetzt sind ein paar Minuten, das zu zeigen, ist schwierig. Aber diese Grafik ist immer ein Problem. Wenn ich das als PDF mache, dann kommen diese Linien, die nicht da sein sollen. Also was in dieser Grafik zu sehen ist, ist, wie die Preisindexen bei Milchprodukten und Fleischprodukten sich entwickelt entlang der Wertschöpfungskette. Die rote Linie ist bei Einzelhandel, die grüne ist bei der Industrie und gelb ist Landwirtschaft. Und wir sehen bei Milchprodukten wie bei Fleischprodukten viele Dinge, aber einer, das für uns sehr wichtig war in den Gutachten, dass die Preisschere zwischen den Preisen, die wir als Verbraucherinnen und Verbraucher an Supermarkt zahlen und was die Landwirtinnen und Landwirten bekommen, über die Jahre hinweg größer geworden ist. Man sieht auch diese asymmetrische Weitergaben, so höhere Kosten werden sofort weitergegeben, Kostensenkungen werden nicht weitergegeben oder nicht so schnell weitergegeben. Und dann sehen wir auch Unterschiede zwischen den Lieferketten, aber dieses Bild, die Schere geht weit auseinander, ist ein Befund, das wir sehen. Es tut mir so leid. Also PDF sollte man nicht benutzen. So, was wir hier zeigen und man nicht gut sehen, ist, dass die schwarze Linie, also nicht die gerade Linie, sondern die Zickzacklinie, die sind ist der Preisindex für Deutschland für Milchprodukte. Und hier für Deutschland, für alle Nahrungsprodukte, wir sehen, dass die Preisentwicklung in Deutschland auch so viel schneller nach oben gegangen ist als in alle anderen europäischen Länder. Ja, Deutschland hat immer noch Durchschnittspreise im europäischen Vergleich, aber was wir sehen, über 20 Jahren sind die Preise in Deutschland mehr als in alle anderen europäischen Länder gestiegen. Und hier wieder, unsere Vermutung ist, dass die Marktstruktur, Marktkonzentration was zu tun hat. Also wir sehen in Deutschland, dass die Konzentration in Lebensmitteleinzelhandel stetig gestiegen ist. Wir haben vier Gruppen, die zusammen 86% des Markts jetzt haben. Das heißt Edeka, Rewe, Schwarzgruppe und Aldi. Wir sehen auch, dass diese Lebensmitteleinzelhändler immer tiefer in der Wertschöpfungskette eindrängen, indem sie durch Handelsmarken, Eigenproduktion auch auf die nächste Stufe aktiv sind. Und das gibt ihnen natürlich einen großen Hebel in der Verhandlung. Also die Verhandlung Markt ist gestiegen. Wir sehen auch gleichzeitig, dass in viele Ketten, also bei Fleisch insbesondere, aber auch bei Milch, auch bei Getreide, die Konzentration auch bei den Herstellern steigt. Und wir sehen, dass bei LFA und auch Herstellern die Preisausschläge steigen. Ja, also wir denken, dass der Wettbewerb in Deutschland nachgelassen ist. Und natürlich haben wir keine Kausalanalyse, aber alle Puzzlestücken zeigen in eine Richtung, dass der Wettbewerb hat nachgelassen und die Preisschere ist aufgegangen. Wir haben viele Empfehlungen, vielleicht hier nicht alle, aber wieder, was wir hier denken, ist, dass das Wettbewerbsrecht helfen kann. Wir plädieren für eine stärkere Fusionskontrolle in der gesamten Lieferketten. Wir plädieren für eine effektivere Missbrauchkontrolle, weil in manchen Teilen des Markts die Konzentration so hoch ist, dass Fusionskontrolle auch nicht mehr so viel machen kann. Und was wir auch plädieren, ist, dass man deutlich bessere Ex-post-Analysen haben soll, um genau zu verstehen, wo die spezifischen Probleme sind. So, vielleicht abschließen. Wir glauben, Wir glauben am Wettbewerb und wir denken, dass Wettbewerb geschützt werden soll und dass Wettbewerb ein besseres Mittel ist, um das Cost of Living zu schützen als Regulierung. Deswegen sind wir immer ein bisschen skeptisch über die Nutzung von regulatorischen Maßnahmen in Märkte, die potenziell wettbewerblich sind und wo man mit Wettbewerbsrecht, Wettbewerbspolitik, Wettbewerbskontrolle auch sehen kann, dass Unternehmen dann sich fair nach den Regeln verhalten. Und vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich finde gerade die letzte Präsentation ist sehr, sehr dicht am Leben, wie auch die Treibstoffpreise sehr dicht am Leben sind. Viele Menschen, gerade mit wenig Einkommen, geben ja einen größeren Anteil ihrer Einkommen gerade für diese Güter aus. Daher ist das auch so wichtig. Interessant finde ich eure Wortschöpfung des Restwettbewerbs auf der Folie, wo man dann sah, die vier Großen haben inzwischen den Markt doch sehr weit unter sich aufgeteilt. Ich weitere Fragen gerne später. Jetzt verlassen wir die ökonomische Zone und kommen in die juristische. Und vorher werde ich aber noch zwei Sachen tun. Erstens, ihr könnt eure Fragen stellen. Und wie immer bei Europe Calling auf Slido, ich poste das hier nochmal und bewertet auch gerne die Fragen und Kommentare der anderen. Weil dadurch kommen gleich in der Fragerunde die Dinge zu Wort, die euch am meisten interessieren. Und ich freue mich auch weiter, wenn ihr auf Social Media wichtige Dinge, die ihr hier lernt, ruhig verbreitet und kommentiert und gerne auch Werbung dafür macht, dass noch mehr Leute hier ins Webinar kommen. Wir wollen zum Ende die 2000 ja noch knacken. Aber jetzt, wie angekündigt, in die gefährliche Rechtszone. So, bitte, Tristan, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt der Frage nachgehen, aus juristischer Perspektive, wie wir ja, das Wettbewerbsrecht wirksamer machen können, wie wir die langen Verfahren, auf die Sven ja schon hingewiesen hat, kürzer machen können und wie wir effizient wirtschaftliche Macht mit rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen können. Und am Anfang steht die Diagnose, die du Sven am Anfang ja schon vorgetragen hattest. Wir haben im Kartellrecht lange und komplexe Verfahren. Und das hat verschiedene Gründe. An manchen dieser Gründe können wir nichts ändern, an manchen können wir was ändern und das sollten wir auch tun. Zunächst mal, die Welt und vor allem die Wirtschaft ist komplex. Und das spiegelt sich natürlich auch im Recht wider. Und die Welt ist vielleicht sogar noch ein bisschen komplexer geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man denkt beispielsweise an die Geschäftsmodelle der digitalen Giganten, die ja schon eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringen, das zu verstehen, das zu überreißen, das zu analysieren. Das ist etwas, das können wir nicht verändern, damit müssen wir und damit können wir aber auch umgehen. Die anderen beiden Punkte, das sind Punkte, die liegen tatsächlich bei uns Juristinnen und Juristen. Und das erste ist, die Gesetze sind auch komplexer geworden. Es sind mehr Gesetze, die Gesetze, die wir haben, die neu kommen, sind komplexer. Aber wir haben es auch geschafft, dass wir alte Regeln, die am Anfang noch gar nicht so kompliziert waren, komplizierter gemacht haben. Das sieht man im Kartellrecht sehr gut. Wir haben es geschafft, da immer mehr Anforderungen hineinzulesen. Die Behörden haben die Anwendungen komplizierter gemacht, die Gerichte haben sie noch komplizierter gemacht. Und das führt dann natürlich auch zu langen Verfahren, wenn mehr ermittelt werden muss. Und dann erstmal alles hoch und runter durch den Instanzenzug durchgeurteilt wird. Und der letzte Punkt, das ist ein etwas softerer Punkt, das sind die Menschen, das sind die Juristinnen und Juristen, die das Recht auch komplexer machen. Wir werden ausgebildet und wir bilden aus zu einem gewissen Perfektionismus. Ja? Also wir wollen immer alles hundertprozentig richtig machen und definitiv nie irgendwas falsch machen, was ja an sich eine schöne Sache ist, aber eben auch dazu führen kann, dass Dinge viel zu lange dauern, andere Dinge dafür hinten runterfallen. Und auch das gehört leider dazu, ist, dass sich zumindest in den letzten Jahren, in den letzten 10, 20 Jahren, auch das Selbstverständnis ein bisschen geändert hat und wir auch Probleme haben, im Umgang mit dem Recht und im Umgang miteinander. Wir sehen das an so Problemen, Sven, du hast es auch schon angedeutet, das Machtgefälle zwischen Behörden und den Unternehmen und deren Kanzleien, die sie beauftragen, auf der anderen Seite, wir haben dazu auch einen Fachausdruck, spamming the regulator, wenn also die Behörden zugemüllt werden mit Hunderten von Seiten von Schriftsätzen, Daten, Analysen, Gutachten und so weiter und so fort. Das macht natürlich die Verfahren auch länger. Das muss alles gelesen, das muss alles ausgewertet werden und so weiter und so fort. Wie gehen wir jetzt diese Probleme an? Wie machen wir die Verfahren kürzer? Wie machen wir die Durchsetzung effizienter? Drei Kategorien von Vorschlägen. Das erste ist relativ klar. Wir können neue Regeln einführen. Wir können neue Verfahrensregeln einführen, die das Ganze schneller machen. Wir können Fristen setzen, wir können der Behörde Fristen setzen, wir können den Gerichten Fristen setzen und sagen, das muss eben in einem Monat entschieden sein. Das gibt's schon, ja, in der Fusionskontrolle beispielsweise. Das eignet sich sicherlich nicht für alle Verfahren, aber das ist ein denkbarer Weg. Wir können die Verfahren auch anders straffen, indem wir beispielsweise beschränken, wie viel vorgetragen werden darf, also wie viel von Anwältinnen und Anwälten bei Gericht in Schriftsätze geschrieben werden darf, wie viel an Dokumenten zugeliefert werden kann. Das gibt es auch, beispielsweise beim EuGH gibt es das schon oder in bestimmten Patentstreitigkeiten, dass das Vorbringen gekürzt wird und damit eben auch die Komplexität des Rechtsstreits reduziert wird. Und wir können Klagemöglichkeiten, ich möchte nicht sagen beschränken, aber fokussieren. Also wir können sagen, ich gehe jetzt nicht gegen jeden Einzelakt vor in einem Verfahren, sondern nur gegen das Ergebnis. Dann habe ich eine Bündelung bei dem Rechtsschutz und wir können auch den Instanzenzug verkürzen. Es gibt kein Grundrecht darauf, dass jeder Fall von fünf Instanzen angeschaut werden muss. Deswegen haben wir da auch Möglichkeiten, den Instanzenzug zu verkürzen und damit die Verfahren zu beschleunigen. Und dann eben solche Dinge wie das Intel-Verfahren, hattest du schon genannt, Sven. Insgesamt sind es über 20 Jahre seit dem Wettbewerbsverstoß, die da vergangen sind. Und das liegt auch daran, dass es eben durch den Instanzenzug hoch und runter ging, mehrfach. EuGH, und das frisst natürlich auch Zeit. Das Zweite, das ist ein bisschen ein softeres Kriterium. Wir müssen das Mindset von den Leuten, die entscheiden, ändern. Es muss eben in die Köpfe der Juristinnen und Juristen reingehen, dass auch Effizienz ein Gut ist, dass wir auch mal Fehler machen können und schneller entscheiden müssen dafür. Und dass wir Priorisierungen vornehmen. Dass beispielsweise so ein Fall wie die Klagen gegen die Auskunftsverlangen bei der Sektoruntersuchung, dass sowas priorisiert wird, weil es eben besonders wichtig ist, weil es besonders viele Menschen betrifft, weil es besonders hohe Werte, volkswirtschaftliche Werte betrifft und nicht stur nach Eingangszahlen entschieden wird. Ja, solche Priorisierungen gibt es sicher, die gibt es aber nicht flächendeckend. Das wäre auch etwas, das sind letztlich auch die Führungspersonen gefragt in Behörden. Und das ist eine Mindset-Änderung, das sind sicherlich auch wir in der Ausbildung in der Pflicht. Und das Letzte, und das ist das Wichtigste und vielleicht auch das Komplizierteste, wir müssen das Recht auch wieder ein bisschen vereinfachen. Wir müssen die Komplexität rausnehmen aus den Gesetzen zugunsten der Effizienz. Wir müssen Nachweishürden reduzieren und wir müssen effiziente Gesetze schreiben. Das soll das Ergebnis sein, dass wir Gesetze haben, die mit einem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu einem Ergebnis kommen. Und was ich damit meine und wie wir das machen, wie wir Komplexität reduzieren können, wie wir Nachweishürden reduzieren können, das möchte ich mal anhand eines Beispiels zeigen. Ja, was meine ich mit Komplexität? Wir haben hier einen Gesetzesvorschlag, den aktuellen Gesetzesvorschlag aus dem Kraftstoffpreisanpassungsgesetz. Auch diese Namen gibt es nur in Deutschland. Und das ist jetzt ein Gesetz, das ist, und das meine ich positiv, nicht besonders komplex. Warum ist das nicht besonders komplex? Wir haben hier, ich lese es einmal vor, Betreiber von öffentlichen Tankstellen, die Letztverbrauchern Kraftstoffe zu selbst festgesetzten Preisen anbieten, dürfen diese Preise nur einmal pro Kalendertag um 12 Uhr erhöhen. Wir haben hier letztlich eigentlich nur, je nach Zählweise, drei Merkmale. Die zu prüfen ist ziemlich einfach, die Informationsbeschaffung ist relativ einfach, das ist nicht kompliziert. Das geht sehr schnell, das geht sehr einfach, dort komme ich schnell zu einem Ergebnis, liegt ein Verstoß vor, liegt kein Verstoß vor. Und am anderen Ende der Skala, das andere Extrem, sind dann eben sehr komplexe Gesetze. Und auch hier eine Norm aus der aktuellen Diskussion, 32f Absatz 3 GWB, aus den Maßnahmen, die nach einer Sektoruntersuchung ergriffen werden können, um die es jetzt auch geht im Kraftstoffmarkt. Die Norm ist schon erheblich gekürzt. Sie sehen es an den vielen Punkten dazwischen, trotzdem noch ein bisschen länger. Das Bundeskartellamt kann feststellen, dass eine erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs vorliegt, soweit die Anwendung der sonstigen Befugnisse voraussichtlich nicht ausreichend erscheint, um die Störung des Wettbewerbs wirksam und dauerhaft zu beseitigen. Wenn wir hier durchgehen, dann haben wir schon mal deutlich mehr Merkmale. Erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs. Dann müssen wir noch eine Prognoseentscheidung treffen, ob die Störung nicht anderweitig wirksam und dauerhaft zu beseitigen ist. Wir sehen, es sind schon mal mehr Merkmale, aber das ist gar nicht das Wichtige, sondern die Merkmale, die hier drin stehen, die sind auch noch viel komplexer als die Merkmale aus der anderen Norm, die wir gesehen haben. Und man sieht das besonders gut an dem Merkmal Störung des Wettbewerbs. Was ist eine Störung des Wettbewerbs? Wissen wir auch nicht so genau. Das Gesetz versucht eine Antwort zu geben, und zwar in dieser Norm. Und die möchte ich jetzt nicht mehr vorlesen und die sollten Sie jetzt auch nicht durchlesen, bitte. Ich will nur illustrieren, das ist sehr kompliziert. Ja, da müssen wir sehr viele Merkmale prüfen, sehr viele Einzelheiten einbeziehen. Also ein hoher Komplexitätsgrad. Viele Informationen, die gesammelt werden müssen, die ausgewertet werden müssen, die ermittelt werden müssen. Und das führt natürlich zu langen Verfahren. Ich möchte gar nicht sagen, dass das falsch ist. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Es hat schon einen Grund, warum die eine Norm sehr einfach ist, die andere Norm sehr kompliziert. Aber das sollte uns trotzdem zu denken geben und das sollte ein Ansatzpunkt für unsere Analyse sein, und zwar für die Frage, welche dieser Merkmale brauchen wir wirklich, um das Ziel, das wir mit dem Gesetz verfolgen, auch zu erreichen? Und welche können wir streichen? Wir könnten zum Beispiel nachdenken, diese Prognoseentscheidung zu streichen. Ja? Dann wäre die Störung des Wettbewerbs immer noch drin, das ist schwer zu ermitteln, zugegeben. Es sind aber auch schwere Eingriffe, die darauf folgen. Aber ob das zweite Merkmal uns so weiterbringt, kann man drüber streiten. Ich finde, man sollte hier über eine Streichung nachdenken. Den Punkt, den ich machen will, der soll aber viel allgemeiner sein. Und zwar, wir müssen ausmisten. Wir müssen ausmisten bei den Voraussetzungen, die wir in die Gesetze schreiben, aber die wir auch in die Gesetze reinlesen, die gar nicht da drin stehen, sondern die durch Gerichte, durch Behörden reingebracht werden. Was ist wichtig? Was kann weg? Welche Voraussetzungen helfen uns wirklich, um das Ziel mit dem Gesetz zu erreichen? Und welche helfen da nicht besonders weiter und sind letztlich nur unnötiger Ballast. Damit meine ich gar keine Deregulierung, sondern eine Fokussierung auf das, was wichtig ist, auf das, was uns wirklich weiterhilft. Der nächste Punkt, und das ist auch so ein bisschen eine Eigenheit des Rechtssystems, wir müssen diesen Teufelskreis aufbrechen, der dazu geführt hat, dass wir überhaupt diese erhöhten Anforderungen haben. Ich habe es am Anfang mal angedeutet, das hatten wir nicht immer. Wenn man sich kartellrechtliche Verfahren, Behördenentscheidungen, Gerichtsentscheidungen der letzten ein paar Jahrzehnte zurückgerechnet anschaut, dann sind die ziemlich kurz. Wenn man sie jetzt anschaut, dann haben die hunderte von Seiten und dauern Jahrzehnte teilweise. Und dieses gegenseitige Hochschaukeln, die Behörde hat sehr viel ausgewertet, sehr viel ermittelt, sehr viel analysiert. Dann hat das Gericht gesehen, aha, ihr könnt also ganz schön viel analysieren, also macht es doch bitte immer. Dann hat die Behörde gesagt, ah, okay, wenn jetzt die Nachweisanforderungen erhöht wurden, dann muss ich ja, um sicher zu gehen, dann nochmal drüber gehen und so weiter und so fort, hat sich das gegenseitig hochgeschaukelt. Das müssen wir aufbrechen. Und wie brechen wir das auf? Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt und der Punkt, der mir am wichtigsten ist, also wenn Sie was mitnehmen aus meinem Talk, dann das hier. Wir müssen letztlich schneller entscheiden. Entscheidungen, juristische Entscheidungen müssen auf allen Ebenen schneller kommen. Und dafür müssen sie weniger komplex sein. Wir müssen, und das ist ganz wichtig und für Juristen ganz schwierig zu verstehen, wir müssen zugunsten der Schnelligkeit auch mal Fehler zulassen. Das betrifft Gesetze, das betrifft Behördenentscheidungen und das betrifft auch Gerichtsentscheidungen. Hundertprozentige Richtigkeit ist nicht unbedingt gut. Es kann besser sein, dass wir 10 Fälle entscheiden und davon ist einer falsch und 9 richtig, als wenn die Alternative wäre, dass wir nur 2 Fälle entscheiden, die dafür zu 100% richtig sind, weil sie unglaublich differenziert ausermittelt sind. Perfektion ist nicht effizient und steht der Wirksamkeit des Rechts und insbesondere auch hier des Kartellrechts entgegen. Und damit erschwert sie leider auch die Begrenzung der wirtschaftlichen Macht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Zur Ehrenrettung der Kolleginnen und Kollegen im Wirtschaftsministerium möchte ich noch sagen, dass diese verquasteten Sätze da im Referentenentwurf so nicht enthalten waren, sondern eben Ausdruck intensiven Lobbyings sind. Und genau das habe ich sehr oft erlebt, dass genau die Akteure, die sich normalerweise für einen schlanken Staat aussprechen, wenn es um ihre eigenen Angelegenheiten geht, so intensives Lobbying machen, dass sie hinterher einen komplizierten und im schlimmsten Falle nicht handlungsfähigen Staat bekommen. Und genau dieser Absatz 3, den du da gezeigt hast, soll jetzt ja wieder auf eine ähnliche Formulierung gebracht werden, wie wir sie vorgeschlagen hatten. Also das ist alles wirklich ironisch. Es wäre ja lustig, wenn es nicht um so viel gehen würde, sondern es geht am Ende um das Vertrauen, ob der Staat im Sinne der Allgemeinheit handelt oder ob sich Partikularinteressen, noch dazu mächtige Partikularinteressen, durchsetzen. Ja, erstmal soweit dazu. Ich wollte jetzt die Lieblingsfrage unserer Teilnehmenden hier verlesen. Nochmal die Aufforderung, sich gerne zu beteiligen an Fragen. Und ich möchte davon absehen, jetzt im Wesentlichen über Verkehrspolitik und die Ursachen zu reden. Natürlich, und das hat Tommaso Duse und Monika Schnitzer hat es auch gesagt, nicht, wenn die Ölpreise global steigen, dann steigen hier auch die Preise. Und dagegen hilft der schönste Wettbewerb nicht. Aber die übermäßigen Anstiege in Deutschland, die haben etwas damit zu tun und daran können wir etwas ändern. Natürlich gibt es eine ganz andere Debatte, wie wir wegkommen von den knappen fossilen Energien. Das soll aber heute nicht unser Thema sein. Aber die Hauptfrage, die hier viele umtreibt, ist folgende, die sich auf die eigentliche Marktregulierung bezieht. Wann kommt die Übergewinnsteuer? Beziehungsweise wann wird das Wucherverbot laut BGB durchgesetzt? So, das würde ich jetzt so gerne ein bisschen aufteilen. Die Übergewinnsteuer, was haltet ihr davon? Das geht eher an die Ökonomen. Und das Wucherverbot würde ich überwiegend in der juristischen Sphäre ansehen, aber es ist natürlich auch eine ökonomische Frage. Wucher ist ja ein schwieriges Konzept, nicht? So, aber vielleicht erstmal an euch, Übergewinnsteuer und wenn ihr wollt, auch gerne was zum Wucher. Wer fühlt sich berufen? Ökonomen vor?
Ladies first. Also wie du willst, Monika, du
Das ist
kannst anfangen.
sehr verlockend, über sowas nachzudenken. Es ist aber gleichzeitig auch nicht einfach. Also ich will mal Beispiele nennen, wo es offensichtlich ist, dass man einfach profitiert und gleichzeitig dann vielleicht auch Beispiele nehmen, wo nicht offensichtlich ist, dass man in dem Fall dann über Gewinnsteuer abführen oder abnehmen sollte. Und ich will es jetzt gar nicht für unsere Beispiele unbedingt nehmen, aber fangen wir mal an. Die Tatsache, dass momentan die Ölpreise so stark steigen, sorgt dafür, dass, ich nehme jetzt das Beispiel USA, in USA sich die Mineralölkonzerne gerade dumm und dämlich verdienen. Warum ist das der Fall? Warum steigen also dann auch in USA die Preise an den Tankstellen? Naja, weil die haben eigentlich genügend Öl, die müssen es ja gar nicht importieren. Aber als Ökonom würde ich sagen, einmal dieser Fachbegriff, die Opportunitätskosten sind gestiegen. Das heißt, die können eigentlich dieses Öl jetzt auch auf dem Weltmarkt verkaufen, dann wäre es da sehr teuer, würden sie tolle Gewinne machen. Das tun sie eben auch. Und deswegen machen sie dann auch die Preise entsprechend hoch an ihren eigenen Tankstellen. Das ist ökonomisch völlig rational, aber da muss man sagen, da schöpfen die jetzt was ab, worüber man sich schon unterhalten könnte, ob das so im Sinne des Erfinders ist. Ne? Die profitieren einfach von dieser Notlage jetzt der anderen. Es gibt andere Situationen, wo es sehr hohe Gewinne gibt, wenn man sich jetzt wieder überlegt, in der Phase auch gerade der Energiekrise, die Gaspreise sind damals sehr gestiegen. Dann bedeutet das aber, dass, weil so wie bei uns die Strompreise bestimmt werden, immer die letzten Kraftwerke, die ans Netz gehen, den Preis bestimmen, wenn dann die Gaspreise die letzten waren, dann haben auch die mehr verdient, die jetzt erneuerbare Energie produziert haben. Da kann man sich auch sagen, das waren jetzt die, die über Gewinne gemacht haben. Die Erdenkosten sind ja nicht höher geworden. Der Wind ist genauso geblasen wie sonst auch. Und jetzt machen die auf einmal höhere Gewinne. Hätte man es da abkassieren können? muss man sich jetzt an der Stelle fragen, was passiert, wenn man das immer tut? Denn in anderen Phasen verdienen sie eben nichts und am Ende ist das ganze System darauf ausgelegt, dass mal mehr, mal weniger verdient wird. Aber da, wo man mehr verdient, dann kompensiert man die Situation, wo man sonst wenig verdient und man trotzdem seine fixen Kosten damit decken muss. Der lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein heikles Thema. Und ich wäre jetzt an der Stelle noch nicht so weit, dass ich sagen würde, jetzt kassieren wir einfach von denen mal diese Übergewinne ab, aber wir müssen sie auf jeden Fall ermitteln. Also ich wäre sehr dafür, dass wir jetzt mit einer effizienteren, mit einer stringenteren Wettbewerbsrechtsverfolgung nachweisen und zeigen und dann eben auch zur Kasse bitten, dass die ihre Marktmacht hier ausgenutzt haben. Denn wenn es in anderen Ländern nicht so stark der Fall ist, dann liegt hier was im Argen. Und dann würde ich an der Stelle auch wirklich zugreifen und sagen, okay, hier ist was falsch gelaufen, hier habt ihr eure Marktmacht ausgenutzt und das kann man dann auch bestrafen und dann kann man das auch abwehren.
Ja, vielen Dank. Ich stelle dazu nachher noch eine garstige Nachfrage, aber erstmal gerne Tommaso, wie blickst du auf das Thema Übergewinnsteuer?
Also ich blicke ganz ähnlich zu Monika. Ich habe ein paar kleine Unterschiede. Also also Übergewinn zu definieren ist immer schwierig. Wie gesagt, es gibt Situationen, wo vielleicht mehr Sinn macht. Und wir haben uns als Monopolkommission zum Beispiel in der Gaskrise auch dafür gesprochen, so ein Preiscap in Großhandel in Energiemärkte zu machen, weil wir dachten, das ist eine wirklich sehr, sehr besondere Situation. Das Preiscap muss auch genug und sehr kurzfristig und so, weil eben einige Stromproduzenten haben einfach von der Situation profitiert, ja, und es gab einen großen Bedarf auch, eine Finanzierung zu generieren für die Entlastung, die man richtigerweise auch in so einer Krisensituation an leider nicht sehr gezielt gemacht hat. Und das war eine sehr besondere Situation. Ich würde auch denken, wir sind noch nicht so weit jetzt hier. Es ist richtig, wir denken auch, dass in den vergangenen paar Wochen wahrscheinlich die im deutschen Markt, die Mineralölgesellschaften geschafft haben, diese Kosten schneller weiterzugeben als woanders. Und da ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Ich bin nicht sicher, dass das ein Missbrauch war. Ich glaube, der deutsche Markt ist so, dass diese Schweigen Absprachen erlaubt. Die sind nicht, sie haben einfach die Preise gesetzt, die sie setzen können, weil sie Marktmacht haben. Das heißt, ich glaube nicht, dass jetzt man kurzfristig mit einem Missbrauchfall was schaffen könnte. Und ich verstehe, dass es sehr unbefriedigend ist, aber die sind die Instrumente, die wir haben. Und das kann man dann eher langfristig. Also ich will auch nicht ausschließen, dass eine Übergewinnsteuer vielleicht, wenn die Situation weitergeht, eine Möglichkeit ist. Aber ich wäre auch zuerst eher vorsichtig und ein bisschen kritisch.
Ja, ich nur kurz zum Verständnis. Das GWB, das Wettbewerbsrecht, sieht vor, dass man auf Basis von Marktmissbrauch erworbene Gewinne kann man abschöpfen. Das hat mit einer Übergewinnsteuer nichts zu tun. Darauf hast du dich eben auch bezogen, Tommaso. Also Paragraph 34 ermöglicht diese Abschöpfung. Eine ganz andere Sache ist, wie eben auch, also prinzipiell erstmal, ja, und dann kommen die ganzen Details. Erstmal nur die große Linie. Eine andere Frage ist, wenn ein Markt schlecht funktioniert, der Wettbewerb nicht intensiv genug ist, was ihr ja dargelegt habt, dann kommt es zu Übergewinnen. Und wenn wir jetzt die Regeln ändern, dann sind diese Übergewinne natürlich nicht verschwunden, sondern landen in den Taschen der Aktionäre. Und da ist die Frage, wäre es nicht nur recht und billig, diese Übergewinne auch abzuschöpfen, selbst wenn sie nicht so leicht exakt zu bestimmen sind. Die Bestimmbarkeit von Übergewinnen ist eine ganz komplizierte Sache, da habt ihr beide darauf hingewiesen. Aber selbst wenn man sie eher konservativ bestimmt, erschiene es zwar, wir kennen auch Umfragen, wir haben große Zustimmung zu diesem Instrument, dass man sagt, man soll, wenn der Wettbewerb nicht gut funktioniert hat, dann in diesem Falle zumindest soll man sehen, dass man die Krisengewinne, die hier erzielt worden sind, dann eben auch der Allgemeinheit zukommen lässt. So, aber die Schwierigkeiten, auf die habt ihr beide hingewiesen und ich wollte nur kurz die Argumente nochmal sortieren. So, jetzt gibt es aber ja im deutschen Recht, und das ist sehr altes Recht, das Konzept des Wuchers. Ich habe das schon bei Martin Luther nachgelesen. Da gibt es das Konzept des Notwücherleins. Aber was hält die heutige Juristerei vom Konzept des Wuchers, was wir ja sowohl im Wirtschaftsstrafrecht, im Strafrecht und im bürgerlichen Gesetzbuch finden? Soweit ich weiß, ist es sehr schwer, das anzuwenden. Das sind Normen, die nicht leicht zu benutzen sind. Können die uns hier nützen? Ist die Rechtsprechung im Bereich des Wuchers nicht genau ein Fall für das, was du erwähnt hast, dass die Nachweisanforderungen so hoch geworden sind, dass praktisch die entsprechenden Normen häufig eigentlich eher totes Recht sind? Ich bin sehr gespannt, Tristan, wie du auf den Wucher und Luthers Notwücherlein blickst.
Ich bin ja kein Rechtshistoriker, aber zum geltenden Recht kann ich mich natürlich gerne äußern. Der Wuchertatbestand, und das gilt letztlich für alle Gesetze, in denen der verankert ist, sowohl das bürgerliche Recht, also die privatrechtliche Schiene, als auch das Strafgesetzbuch, als auch das Wirtschaftsstrafgesetzbuch. Man muss wohl sagen, der ist für diese Fälle nicht gemacht, der ist für diese Fälle nicht gedacht. Und das liegt daran, dass der Gesetzgeber den Wucher deswegen verbietet, bestraft und Verträge als nichtig ansieht, die dagegen verstoßen, weil er ihn als besonders verwerflich ansieht. Und diese Verwerflichkeit, die drückt sich eben durch eine, ja, Gesinnung des Wucherers aus, derjenige, der die hohen Preise setzt. Es genügt also nicht, dass wir objektiv eine besonders hohe Überschreitung eines Preises oder eines marktüblichen Preises oder der Kosten haben. Das genügt nicht, sondern wir brauchen dazu auch noch die subjektive Komponente, ja, also das Bewusstsein und auch das Wollen, eine besondere individuelle Schwächesituation meines Gegenübers auszunutzen. Und erst diese Verwerflichkeit, die wird sanktioniert letztlich. Deswegen ist es wahrscheinlich richtig, was die Rechtsprechung macht, wenn man das Gesetz in seiner Form, wie es geschaffen wurde und wie es intendiert war, für bare Münze nimmt. Das soll ein absoluter Ausnahmetatbestand sein, der nur darauf abzielt, dass diese Gesinnung penalisiert wird, dass das verboten wird. Und ja, dann ist das eben eine Situation, die auf solche Preisschwankungen, die aus dem Markt kommen, nicht anzuwenden ist. Ja, also das ist der Status quo. So ist es und so ist es wahrscheinlich auch richtig. Das kann man für auf einer Metaebene für richtig oder falsch halten. Was könnte man ändern? Man könnte es natürlich ändern und es gab da auch Vorschläge fürs Wirtschaftsstrafgesetz, wo es um den Wohnungsmarkt geht und um überhöhte Mieten geht. Gibt es Vorschläge, dieses subjektive Element zu schwächen, ja, das ein bisschen rauszunehmen, also letztlich weniger komplex zu machen und damit die Anwendung zu erleichtern. Das kann man sicherlich machen, ja. Du bist noch gemutet.
Ich als Nichtjurist diese wirklich spannende Frage einmal kurz hier konkret machen. Ohne Kenntnis der Kommentarliteratur, ich habe hier mal in den Chat die Norm aus dem BGB kopiert. Und da steht, nichtig ist insbesondere unter Wucher ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage und so weiter und so fort. Und dann kommt der Vermögensvorteil, indem und ein auffälliges Missverhältnis zu der Leistung. Wenn man das als Bürger liest, nicht als Jurist, dann würde man sagen, das ist der Normalzustand im Münchner Mietmarkt. Also das heißt, genau dafür ist das doch gemacht. Und ich nehme zur Kenntnis, was du sagst. Aber wenn jemand Unbedarftes diese Norm liest, dann würde man sagen, normale Verträge, zum Beispiel zwischen ArbeitnehmerInnen, Alleinerziehenden im Münchner Mietmarkt, sollten alle nichtig sein. Mit wenigen Ausnahmen anständiger Vermieter natürlich, die es auch reichlich gibt. Das versteht der Bürger nicht.
Ja,
Was
ich
sagt
meine,
der Jurist?
das liegt natürlich auch daran, dass die Norm sehr alt ist, ja, mit Einführung des BGB. Das, was wir da reinlesen, das ergibt sich natürlich aus einer jahrhundertelangen Rechtsprechung, aber eben auch aus den Gesetzgebungsmaterialien und aus unseren Auslegungsmethoden. Und der Münchner Mietmarkt, der ist vielleicht ein dysfunktionaler Markt. Ich möchte es nicht darüber urteilen, ob jede einzelne Person, die in München eine Wohnung sucht, in einer persönlichen Zwangslage ist. Aber die Norm kennt eben auch den Münchner Mietmarkt nicht. Ja, das muss man auch dazu sagen. Als die geschaffen wurde, gab es dieses Problem nicht, zumindest nicht so zugespitzt. Und dementsprechend ist das schon ein Punkt, ja. Also die Norm ist wahrscheinlich auch nicht aktuell genug. Und deswegen gibt es dann ja Normen wie Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz, die das eher in den Blick fassen und wo dann die Nachweisprobleme ins Spiel kommen. Ja, also Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz ist ähnlich formuliert. Da steht nicht Ausbeutung, sondern Ausnutzung drinnen. Und da wurde oder wird drüber nachgedacht, dieses Ausnutzungselement eben zurückzufahren. Und das finde ich dann schon valide, was du sagst. Das ist eine neue Situation. Die alten Normen helfen uns nicht weiter. Darauf müssen wir reagieren mit neuen Normen. Ich habe trotzdem ein Problem mit, ein kleines Problem mit. Und zwar bekämpfe ich dadurch immer nur Symptome. Ja, und das Bekämpfen dieser Symptome, das ist an sich auch schon ineffizient. Also am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die Ursachen bekämpft werden. Das ist jetzt beim Münchner Mietmarkt genauso wie bei den anderen Themen, über die wir hier sprechen. Also, das sind natürlich andere Ursachen, aber wirtschaftliche Macht spielt wahrscheinlich in beiden Situationen eine Rolle. Da, man muss gegen die Ursache vorgehen. Und wenn wir jetzt anfangen, die Preise in Einzelfällen zu kontrollieren, dann erzeugt das wieder Kosten ohne Ende. Dann muss jeder Mietvertrag in München von einem Gericht angeschaut werden. Dann haben die noch mehr zu tun, dann liegen die Fälle noch länger rum, dann sind die in 5 Jahren vielleicht entschieden, die Leute haben immer noch keine Wohnung. Also da scheint es mir effizienter, die Ursache zu bekämpfen und nicht in Einzelfällen komplexe Preiskontrollen. Und das hatten wir ja auch gerade schon. Es ist dann ja auch wieder schwierig, was ist angemessen, was ist nicht angemessen, das festzulegen. Ja.
Punkt gehört und ich will mal die nächste Frage hier aufrufen und zwar von einem anonymen Fragesteller, der fragt, Artikel 14 Grundgesetz, der Gebrauch des Eigentums soll auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen, die Sozialbindung, scheint bei all diesen Themen, Gewinn, Übergewinnsteuer, Vermögensteuer, Monopole, überhaupt keine Rolle zu spielen. Ist das so? Und wenn ja, warum ist das so? Auch das scheint mir eine juristische Frage. Aber natürlich können auch Ökonomen sich dazu äußern, ob diese These für euch zutreffend ist.
Also, wenn ich einfach mal den ersten Aufschlag machen darf, das spielt eine Rolle und zwar immer bei der Frage, ob die Regeln, die zum Beispiel neu geschaffen werden, also beispielsweise die Maßnahmen nach der Sektoruntersuchung 32F GWB, ob die verfassungskonform sind. Also jedes einfache Gesetz muss natürlich mit der Verfassung im Einklang sein. Und dann Regelungen wie 32F GWB, die auch die Möglichkeit einer Zerschlagung von Unternehmen enthalten, greifen in Artikel 14 Grundgesetz ein. Sehr vereinfacht gesprochen. Und die Sozialbindung ermöglicht uns eine leichtere Rechtfertigung davon. Die Sozialbindung wird nicht so sehr als Handlungsaufforderung an den Gesetzgeber gesehen. Sondern eher als Rechtfertigungsmöglichkeit. Alles andere ist dann letztlich eine Frage der politischen Gewichtung. Wie viel Wert wird darauf gelegt, diese Sozialbindung auch als Handlungsaufforderung zu sehen? Aber das ist nicht zwingend.
Gut, ich habe, bevor ich die nächste Frage stelle, eine Wortmeldung gesehen, die ich gerne unüblicherweise hier dran nehmen würde, weil es gibt eine, wir haben ja als Europe Calling immer den Kontakt auch zur Zivilgesellschaft und geben der viel Raum und es gibt eine neue Initiative, die heißt Rebalance Now und die hat mir hier mitgeteilt, sie möchte gerne sich vorstellen und das darf sie auch gerne tun. Und ich würde jetzt Ulrich Müller, dem einem der Gründer, kurz das Wort erteilen.
Ja, hallo, guten Abend, danke Sven, auch danke an die Referentin für die spannenden Beiträge. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht.
Schwarzer Adler auf schwarzem Grund.
Nein, okay, das weiß ich nicht, ob das an, ich dachte, du müsstest mich freischalten.
Habe ich nicht.
Sonst rede ich einen kurzen Moment, bevor wir da lange Technik machen.
Genau.
Mein Aussehen ist auch nicht so wichtig. Sonst findet ihr ein Foto von mir auf der Rebalance Now Webseite und könnt das dann nachträglich reinschneiden. Genau, wir mit Rebalance Now versuchen wir seit oder bauen wir seit 2,5 Jahren eine zivilgesellschaftliche Stimme gegen die ökonomische Machtkonzentration auf, die wir heute gehört haben, weil wir glauben, dass das fundamental wichtig ist, auch als Gegenstimme zu sehr vielen Lobbyinteressen in der Wettbewerbspolitik, die eben eher auf eine Abschwächung hinauslaufen. Unser Ausgangspunkt ist, dass wir tatsächlich eine überstarke Machtkonzentration in der Wirtschaft erleben, die längst kritische Werte überschritten hat. Wir haben das heute auch so ein bisschen gehört für Tankstellen, Kraftstoffpreise, für Lebensmittel. Ein anderer Sektor, über den ja viel diskutiert wird, ist die Macht der großen Tech-Konzerne, die unsere Autonomie und Demokratie untergräbt. Und ich glaube, dass wir da einfach stark dagegen arbeiten müssen. Wir haben immer noch zu viele Fusionen, die erlaubt werden, auch große Fusionen. Und wir müssen auch, wie Tristan Rohner hat es ja gerade gesagt, an die Ursachen rangehen. Und ich glaube, das heißt, dass wir auch den Mut haben müssen, stärker mit strukturellen Maßnahmen an die bestehende Konzentration ranzugehen, also auch Konzerne aufzuspalten, zu zerschlagen, wo sie zu mächtig geworden sind. Und das braucht halt aber auch neben vielen Stimmen aus der Wissenschaft, braucht das, glaube ich, auch eine öffentliche Unterstützung. Und dafür versuchen wir Rebalance Now aufzubauen und freuen uns natürlich über viele, die das mittragen und mit unterstützen, weil wir eben auch an vielen Stellen erleben, dass die großen Unternehmen Wettbewerbspolitik stark beeinflussen und Zivilgesellschaft erst in den letzten Jahren da auch die eigene Stimme hörbar macht. Und das ist, glaube ich, eine lange Auseinandersetzung, die uns da bevorsteht, aber eine, die sich lohnt und wo ich mich freue, wenn Leute das mittragen. Ihr könnt Infos bei uns auf
Ja,
rebalance-now.de
Uli, das
finden.
poste ich gleich hier rein.
Genau, und damit beende ich das und danke.
Gerne und euch alles Gute bei der weiteren Entwicklung der Gründung. Und ich würde jetzt gerne die nächste Frage nochmal stellen, die genau da auch hineinspielt. Das ist, und zwar Uwe Neue fragt: Der Grund für falsche Entscheidungen sind Lobbyisten. Wann und wie werden entsprechende Lobbygesetze so weit geändert, dass Lobbyismus nicht mehr vom Geld abhängig ist? Ja, ich erinnere, Tommaso, du warst ja auch eng da beteiligt, als wir versucht haben, den 32F zu ändern, was da los war. Ich erinnere mich noch an die Sachverständigenanhörung im Bundestag, die Debatten darum. Das war ja schon wild, um es mal so kurz zusammenzufassen. Helfen dagegen Gesetze? Was ist eure Sicht darauf? Gerne, wer sich berufen fühlt.
Also, ich weiß nicht, ob Gesetze helfen. Ich habe meine Dissertation über die politische Ökonomie der Regulierung geschrieben. Das kennen wir seit immer. Wirtschaftliche Interessen schaffen auch durch ihre politische Verbindung auch in den politischen Prozess stark gehört zu werden. Und die alte politisch-ökonomische Schule weiß, dass besonders Verbraucherinnen und Verbraucher diese Collective Action nicht schaffen. Also es gibt so viele Leute, die sehr betroffen sind von Gesetze, Maßnahmen, Verhalten, aber die sind nicht zusammen organisiert. Und dann gibt es einige sehr gut organisierten Interessen, die dann viel einfacher das politische Prozess steuern können. Deswegen, und das habe ich über die Jahre wieder erkennen und lernen müssen, ist so wichtig, die wirtschaftliche Macht zu begrenzen. Und deswegen ist Wettbewerb spielt so eine wichtige Rolle auch für demokratische Prozessen. Klar, es hilft, Transparenz zu haben. Aber was im Hinterzimmer dann passiert, ist sehr schwer zu kontrollieren.
Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Also ich glaube, das wirklich Zentrale ist die Transparenz darüber. Denn wir sehen schon, wenn im einen oder anderen Fall etwas sehr transparent ist, so wie vielleicht auch Mittel fließen, wie Unterstützung, wie Parteienfinanzierung oder persönliche Finanzierung von Interessengruppen geleistet wird, dann reagieren die Menschen schon. Also sie reagieren entweder im Supermarkt oder also beim Einkauf oder sie reagieren an der Wahlurne. In München haben wir das jetzt gerade erlebt, bei der Oberbürgermeisterwahl zumindest gab es hier eine deutliche Einbuße, als auf einmal es hieß, da ist nicht was so richtig mit rechten Dingen zugegangen. Insofern, Transparenz ist wirklich ganz entscheidend. Transparenz, auch wenn es darum geht, von der einen auf die andere Seite zu wechseln. Das ist ja vorhin auch mal kurz angesprochen worden. Man ist in einer Behörde und wechselt dann in ein Beratungsunternehmen oder man wechselt in eine Firma, die dann von dieser Regulierung möglicherweise betroffen ist. Das erleben wir ja auch ganz oft. Politiker wechseln vielleicht ins Privatwirtschaftliche oder umgekehrt. Auch da ist immer die Frage, wie viel Abkühlungsphase braucht es eigentlich dafür? Wie viel Transparenz insbesondere dafür? An einer Stelle muss man aber auch sagen, wird es immer sehr schwer, diese Lobby-Einflüsse abzuwehren, nämlich dann, wenn es auf einmal heißt, ja, und da sind ja Arbeitsplätze gefährdet, wenn wir jetzt nicht dieser Industrie, diesem Unternehmen entgegenkommen. Und das ist schon wirklich sehr erstaunlich, wie man mit diesem Argument, so wenig es in manchen Fällen wirklich begründet ist, so wenig es in den allermeisten Fällen begründet ist, wie sehr man doch damit die Zustimmung am Ende doch bekommt. Ich glaube, da müssen wir jetzt wiederum auch die Bevölkerung besser aufklären, dass sie sich nicht immer vormachen lassen sollen, dass das für sie gut ist, sondern dass im Gegenteil sie vielleicht dadurch sogar verlieren.
Gerne. Tristan, kurz vorher noch von mir ein kleiner Einwurf, vielleicht als Inspiration. In Brüssel habe ich das ja jahrelang im Bereich der Finanzmarktregulierung begleiten dürfen. Und es gibt auf einer zivilgesellschaftlichen Webseite, Corporate Europe Observatory, die lange Liste der Seitenwechsel. Alles transparent. In den Brüsseler EU-Medien alles transparent. Und trotzdem gibt es diese Seitenwechsel aus der Kommission, aus den regulierenden Institutionen in die besser bezahlenden Kanzleien insbesondere. Und das scheint mir nicht einfach nur ein Transparenzproblem zu sein, sondern dahinter stehen unterschiedliche Ressourcen. Also, und das ist natürlich etwas, was Bürgerinnen und Bürger spüren und den Eindruck haben, in der Demokratie wird der normale Aushandlungsprozess gestört, weil manche haben eben das Geld, sich die Expertinnen und Experten zu kaufen. Nicht alle werden sie kriegen, weil viele haben einen hohen Gemeinwohlanspruch. Das habe ich immer wieder in der Kommission und auch in den Ministerien gesehen. Da arbeiten Leute für viel weniger Geld, als sie in der Privatwirtschaft verdienen könnten, hochqualifiziert. Aber es gibt eben welche, die nehmen das Wissen mit und lassen sich dafür bezahlen. Und aus den öffentlichen Institutionen heraus und auch aus der Politik. Und was man gegen diese Ungleichheit der Ressourcen macht, das treibt, glaube ich, die Menschen um. Und weil natürlich die Sicherung des Wettbewerbs, wir sind uns hier, glaube ich, alle einig in dem Wert eines funktionierenden Wettbewerbs, aber dessen Sicherung hängt natürlich davon ab, dass die Institutionen nicht in Hand derjenigen sind, die derzeit sozusagen profitieren von einem Mangel an funktionierenden Wettbewerb. So, jetzt gerne der Jurist zu diesem schwierigen Thema.
Ja, wirklich schwieriges Thema. Also ich möchte eigentlich zustimmen, was ihr vorher gesagt habt. Es ist schwierig, mehr Transparenz ist sicherlich gut. Stärkere oder überhaupt Cooling-Off-Periods, Revolving-Door-Provisions einführen wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Ist natürlich schwierig, wenn Regeln geschaffen werden von Leuten für die gleichen Leute. Schwierige Sache. Ist ein Thema, ist sehr wichtig, ist aber sehr schwer zu fassen. Dafür vielleicht noch zwei Gedanken dazu. Das erste, man muss dann eben dagegen halten. Das ist schwierig. Thomas hat das gesagt. Man schafft es nicht mit der gleichen Wucht. Aber das sollte uns nicht entmutigen. Also die Zivilgesellschaft wird auf den Plan gerufen. Die Wissenschaft wird auf den Plan gerufen. Man muss eben dagegen halten. Man muss dann eben auch die unsinnigen und teilweise frechen Argumente, die vorgebracht werden, entkräften. Also ich denke jetzt auch an die Diskussion zu 32 FGWB, was da teilweise vorgetragen wurde. Also es ärgert mich immer noch. Also wenn das meine Studierenden in ihren Arbeiten geschrieben hätten, das würde mindestens schwer vertretbar daneben stehen oder es wäre falsch. Und dass sowas dann bei Expertenanhörungen geäußert wird, finde ich sehr, sehr bedenklich. Und da muss man eben, ja, dem muss man begegnen, dem muss man was entgegensetzen. Und gleichzeitig möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir da als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch vor der eigenen Tür kehren müssen. Das ist schon auch ein Thema in der Wissenschaft, ja. Also Privatgutachten, die von, also in unserem Bereich, im Kartellrecht von Tech-Konzernen in Auftrag gegeben werden, die dann nicht offengelegt werden in der Forschung, die danach zu ähnlichen Themen kommt. Das ist auch ein Thema, das sind auch Probleme, die natürlich an diesem Prozess, mitwirken und die es schwieriger machen, dagegen zu halten. Und zuletzt noch, ein letzter Gedanke dazu. Auch die Regeln, die wir schaffen, sind da natürlich wichtig. Auch die Regeln unabhängig von den Lobbygesetzen. Ich habe ja plädiert dafür, die Komplexität rauszunehmen. Und auch das kann helfen, solche Lobbyistenbemühungen etwas zu vereiteln. Ja, also die Lobbyarbeit findet natürlich auch in der Kommission statt, bei den Wettbewerbsbehörden statt und so weiter und so fort. Die mögen vielleicht resilienter sein, sind sie vielleicht auch nicht, weiß ich gar nicht, möchte ich gar nicht zu urteilen. Aber wenn ich einfachere und klarere Regeln habe, dann ist es sehr viel schwieriger, Entscheidungen zu beeinflussen. Also das vielleicht auch noch als Zusatzargument, das ist auch in der ökonomischen Analyse des Rechts anerkannt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Auch da noch mal vielleicht als zusätzliches Argument, das ist auch etwas, was die Vereinfachung des Rechts leisten kann.
Ja, vielen Dank. Ich finde großartig hier, keine Profession kann sich so gepflegt dissen wie Juristen. Also schwer vertretbar, herrlich, oder? Also das ist wirklich großartig. Ja, aber ich würde gerne zum Abschluss noch einmal auf den Lebensmittelbereich blicken und da gibt es noch eine hochgerankte Frage, die ich gerne Richtung Tommaso nochmal spielen möchte. Das natürlich noch viel mehr als die Treibstoffe jeden Menschen täglich betrifft. Und hier wird gefragt, die Supermarkt von Anne, die Supermarktkette Tegut schließt Ende des Jahres. Edeka will die meisten Märkte übernehmen. Edeka ist, glaube ich, die Nummer eins im Lebensmittelhandel. Müsste das Kartellamt die Übernahme nicht ablehnen? Und eine Zusatzfrage noch von mir, Tommaso. Du hast ja am Schluss dargestellt, welche Forderungen ihr aufgestellt haben oder welche Vorschläge. Und obwohl man ja sehr schön sah, dass der, noch so ein herrliches Wort, der Restwettbewerb immer kleiner geworden ist, trotzdem habt ihr nicht vorgeschlagen, zu einer stärkeren Aufspaltung der Unternehmen zu kommen. Warum nicht?
Welche Frage willst du beantwortet haben?
Beide?
Beide. Okay, zu Tegut, ja, wir haben heute uns geäußert. Ich habe mich heute geäußert. Wir sehen das kritisch, selbstverständlich. Also wir sehen diese Konzentrationsprozess in Lebensmitteleinzelhandel als sehr problematisch. Wir haben explizit gesagt, diesen Rechtswettbewerb muss geschützt werden. Und jetzt reden wir von knapp 200 Filialen. Das ist genau, was in den letzten Jahren passiert ist. So Stück nach Stück, alle kleinen Wettbewerber wurden integriert. Ja, und wir sehen das sehr kritisch. Wir denken auch, das Bundeskartellamt soll das jetzt nicht nur genau anschauen, sondern auch vielleicht die Brille ein bisschen anders setzen. Also normalerweise ist bei Supermarktfusionen ein Blick sehr regional. Man schaut sich an den kleinen Markt. Gibt es dann genug Wettbewerb? Ist auch super richtig, weil die Nachfrage ist regional. Ich kaufe nur in Berlin, ich gehe nicht nach München, um meine Einkäufe zu machen. Aber man muss auch viel mehr, glauben wir jetzt, an diesen größere Perspektive anschauen, wie die Konzerne sich entwickeln, was für einen vertikalen Markt sie erlangen. Also wir haben wirklich die Hoffnung, dass das Bundeskartellamt jetzt sehr genau anschaut. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, weil dann wird gesagt, na ja, also wenn sie jetzt zumachen, wer soll die kaufen, wenn nicht die vier, die da sind. Aber das ist für mich keine gute Antwort, und deswegen ich hoffe, dass da was passiert. Sektoruntersuchung in Lebensmitteleinzelhandel, das war ein Thema, das wir sehr, sehr, sehr intensiv diskutiert haben, auch weil wir in unserer Empfehlung sagen, wir haben jetzt wirklich strukturelle Probleme, die wir sehen. Andererseits ist uns auch klar geworden, eins, das Kartellamt hatte schon eine Sektoruntersuchung gemacht, zwei, wir haben fast 2 Jahren mit fünf von unseren Leuten da gearbeitet, ist alles sehr komplex und uns war auch nicht genug, klar genug, was genau könnte man, also wir sehen eine, so mehrere Probleme, aber nicht so ein Problem und deswegen haben wir gesagt, wir denken, dass jetzt viel wichtiger wäre, sehr gezielt sich einige Aspekte noch mit Ex-Post-Evaluierung anzuschauen, um dann zu verstehen, wo eventuell man eine Sektoruntersuchung fokussieren könnte. Also wieder eine große Sektoruntersuchung, Lieferkette, würde unserer Meinung nach am Ende wahrscheinlich nicht so viel bringen. Und deswegen haben wir uns nicht dafür entschieden.
Ja, unsere Zeit ist bald um. Ich fand es super spannend. Ich muss auch sagen, erstmal, das ist faszinierend. Dieses Thema ist unglaublich faszinierend, weil es mit so zentral mit dem Alltag zu tun hat und etwas über unsere Demokratie aussagt. Ich glaube persönlich, Institutionen, die einen Anspruch formulieren, nämlich das Gemeinwohl zu schützen, fairen Wettbewerb zu ermöglichen, die das nicht schaffen, sind natürlich eine Gefahr. Die sind auch eine demokratische Gefahr. Sie können Verdruss, an Institutionen und Märkten herbeiführen. Und deshalb ist eine große Verantwortung von Politik, diesen Verdruss zu verhindern. Daher ist heute ein guter Tag, dass das Wettbewerbsrecht, da waren wir uns ja einig, wieder vereinfacht wird, nachdem wir überhaupt erstmal das Prinzip eingeführt haben, dass das Kartellamt nach Sektoruntersuchung bei vermachteten Märkten Abhilfe durchsetzen kann, bis hin zur Entflechtung, aber auch andere Maßnahmen, dass dieser Weg jetzt einfacher wird. Das alles, wenn das noch vor Ostern, das hat ja die Bundesregierung angekündigt, durchgesetzt wird, dann bedeutet das auch, dass das eben nicht wieder durch Lobbyisten kleingeschossen wird. Die erste kritische Stellungnahme des BDIs haben wir heute ja schon bekommen. Darauf hatte ich schon gewartet und bin auch nicht enttäuscht worden. Aber am Ende brauchen wir diese Regeln für fairen Wettbewerb und da darf man auch keine Panikmache zulassen. Es geht nicht darum, dass innovative Unternehmen, die eine neue Idee haben, hier durch das Kartellamt an ihrer Innovationsfrüchten gehindert wird, sondern es geht um dauerhafte Vermachtung. So wie die Ökonomen heute gezeigt haben, Ökonominnen gezeigt haben, dass wir es hier mit schon lange anhaltenden Prozessen von übermäßigen Gewinnen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zu tun haben. Und da muss der Staat eingreifen. Und eine ganz andere Frage ist, dass wir uns von der fossilen Droge befreien können und müssen. Und ich will da noch eines sagen, erneuerbare Energien sind auch Energien, die viel stärker zum Wettbewerb neigen als Öl und Atomenergie. Öl und Atomenergie und Gas sind per Definition in Hand weniger Akteure, während Solarenergie und Windenergie per Definition von mehr unterschiedlichen Akteuren und ihren jeweiligen Landflächen abhängen. Und daher ist es nicht nur eine Freiheitsenergie, sondern erneuerbare Energien sind auch eine Wettbewerbsenergie. Und das ist etwas, was doch eigentlich eine versöhnliche Nachricht bei diesem Thema ist. Ja, ich freue mich auf die weiteren Diskussionen über dieses Thema in den Wochen und ich hoffe, dass die Bundesregierung den Mut findet, nicht nur jetzt einmal diese Korrektur vorzunehmen, sondern das zu machen, was hier auch diskutiert wurde, nämlich das Wettbewerbsrecht insgesamt zu vereinfachen und zu beschleunigen und gleichzeitig dabei natürlich den Rechtsschutz zu wahren. Aber da sind ja hier Vorschläge gemacht worden. Wir waren jetzt sehr stark im deutschen Recht, aber das Gleiche gilt auch für die europäischen Verfahren. Es kann nicht sein, dass es Jahre dauert, bis in Märkten Fairness durchgesetzt wird. Denn sonst haben wir Regelsetzungsprozesse, die sind so lange wie drei chinesische neue Produktionszyklen. Und damit machen wir die soziale Marktwirtschaft lächerlich. Und da haben wir alle Gründe, an dieser Agenda dran zu bleiben. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr so kurzfristig zugesagt habt. Und danke für das große Interesse an einem sperrigen, aber wichtigen Thema für unser Zusammenleben und Wirtschaften. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Europe Calling. Ciao.
Dankeschön, tschüss.
Danke.